Also, liebe Freunde, heute gibt es etwas Besonderes in unserem Shiur-Zyklus zur Gestalt von Avraham. Wir sind in der Woche vor Purim und deshalb möchte ich zwei Themen, die uns beschäftigen. Wir haben nämlich in der letzten Zeit sowohl den Midrash gelernt, in Bezug auf der Gestalt von Avraham, also das ist Midrash Rabba von dem Abschnitt Lech Lecha, als auch separat Talmud Megille in unserem zweiten Shiur, den wir immer an Dienstage geben. Und ich bin jetzt gesprungen, wir werden heute beide zusammenbringen. Die beiden Themen kommen sich zusammen. Und ich möchte das zeigen hier erstens mit dem folgenden Auszug aus Daf Yud Alef im Shalom Aleichem, aus Daf Yud Alef in Maseches Megillah. Es ist hier nicht Midrash, sondern Talmud und doch sehr, sehr ähnlich. Es geht hier auch um Exegese, Agadeta. Ich werde genau sagen, welche Zeile Sie wollen, bitte. Aber es ist genau, was wir brauchen, um zu zeigen, wo sich die beiden Themen Avraham und Purim, Midrash und Traktat Megille sich irgendwie mitten treffen können. Wir öffnen jetzt nicht den Midrash oder noch nicht den Midrash, sondern Talmud Bavli, Traktat Megille, 11a, Yud Alef Amud Alef. Und ganz besonders, wir sind hier, wenn Sie ganz rechts schauen in dem Kolophon, gibt es den Hinweis, ungefähr 12 cm von unten, Esther Yud. Vielleicht sehen Sie das. Die Zeile selber fängt an mit dem Wort Amar Shakol Nasurashin. Habt ihr das alle? Wenn ihr diesen, das ist ungefähr, ich weiß, 18 Zeilen von unten ungefähr. Bitte, lassen Sie auch dran. Wir bringen unsere beiden Themen zusammen. Hier werden wir lesen. Hu Achashverosh. Okay. Also ich lese aus dem Talmud Bavli. Hu Achashverosh. In Megillat Esther heißt es, Vayhi bimei Achashverosh, und es ward in der Zeit von Achashverosh. Hu Achashverosh. Der ist der Achashverosh, Amolech mehodu vat Kush, der herrscht von Hodu bis Kush, also von Indien bis Abyssinien. Und vat Kush. Warum wiederholen wir den Namen von Achashverosh und betonen Hu Achashverosh? Das ist eine exegetische Frage. Vayhi bimei Achashverosh, und es war in der Zeit von Achashverosh, Hamolech Meod Vakush, der herrschte von Indien bis in Abyssinien. Warum Hu Achashverosh? Warum diese Wiederholung? Sagt der Talmud hier, Hu Achashverosh, Hu Berisho Mitchilato Ve'atzofo. Das hier ist eine exegetische Aussage. Wenn wir den Charakter von Achashverosh betrachten, wir betrachten die Geschichte der Megillat Esther, ist der Achashverosh nicht so eindeutig. Der Mordechai, der ist eindeutig gut. Die Esther ist, man kann auch sagen, eindeutig gut. Die beiden bringen ja die Aushilfe, die Erlösung. Der Haman, der ist eindeutig schlecht. Was ist mit Achashverosh? Am Anfang der Geschichte haben wir eigentlich nicht, wie wir noch heute sehen werden, wenn wir Talmud lernen. Jetzt lernen wir Midrash. Bald werden wir zu Talmud kommen. Werden wir noch sehen, in der talmudischen Exegese vom Buch Esther, dass das Buch Esther die moralische schlechte Qualitäten von Achashverosh im Anfang der Geschichte ganz besonders versucht zu betonen. Er wird eingeführt mit diesen Frauengeschichten. Also Achashverosh ist kein Zadik, ja, kein wunderbarer Typ. Der gleiche Achashverosh ist der, der dem Haman die Macht gegeben hat, um das Volk Israel auszurotten, zu ermorden, Genozid. Dass er es nicht geschafft hat, macht noch den Achashverosh noch nicht zu einem großen Gerechten. Er ist der, der dem Haman die Kraft, die Macht dafür gegeben hat. Wiederum, keine sehr große Qualität von Achashverosh, keine positive Qualitäten. Aber schlussendlich ist Achashverosh der, der auch dem Mordechai, der Esther und dem jüdischen Volk die Macht gegeben hat, um sich zu verteidigen und so eigentlich sich auch zu stärken. Alles hat sich geändert, weil Achashverosh den Haman hat hinrichten lassen und sein Signetring dem Mordechai gegeben hat. Achashverosh ist dann ein guter Typ. Ist er also gut oder böse? Das ist die Frage. Sagt der Talmud, nein. Hu Achashverosh. Wenn wir den Achashverosh als Gestalt betrachten, nicht die Folgen seiner Taten, sondern als Gestalt, was er als Person war, wie er sich benommen hat, was er wollte, dann sagen wir, Hu Achashverosh, der ist der Achashverosh, in seine
Bösartigkeit
mit Chilatova Atzufo, von Anfang bis Ende. Das ist, ich muss betonen, nicht die einzige Leseweise von Achashverosh. Man kann den Achashverosh auch anders lesen und es gibt zahlreiche Kommentare. Aber die Leseweise, die hier an dieser Stelle im Talmud uns gebracht wird, sagt, Achashverosh ist durch und durch böse. Es ist wider seinem Willen eigentlich, dass er etwas Gutes getan hat. So auch, sagt der Talmud, Hu Esav, zitiert aus dem 36. Kapitel des ersten Buch Mosche, der ist der Esav. Auch Esav ist so ein Typ, den man nicht so leicht interpretieren kann. Er hat schlechte Seiten an ihm. Zum Beispiel, nachdem dass der Jakob den Segen von seinem Vater erhalten hat, den der Vater für Esav ursprünglich reserviert hatte, sagt der Esav, Yikrevu yemei evel avi, es wird die Zeit des Trauers nach meinem Vater nahe kommen. In anderen Worten, ich warte, bald wird Papa sterben. Und zu den Zeiten von Papa würde ich ihm nicht dieses Leid antun. Aber dann war Harga et Jakob, ach, ich werde meinen Bruder Jakob umbringen, ermorden. Das ist eine negative Qualität natürlich. Aber andererseits, der Esav, ja, wir sehen hier, er will auch seinen Vater ehren. Und der Esav hat übrigens seinen Bruder Jakob nur deshalb so gehasst, weil Jakob ihn vermehrt etwas weggenommen hat. Er hat eigentlich alle Prioritäten von Esav im Status, sein Erstgeburtsrecht, sowohl im religiöse, finanzielle als Ehre Hinsicht weggenommen und deshalb war er entsetzt. Man kann auch deshalb den Esav so lesen, als jemand, der einfach bestürzt war. Es war bestürzend mitzubekommen, was Jakob ihm angetan hatte. Und schlussendlich, obwohl Esav den Jakob Jahren später noch versucht zu attackieren, hat er mit ihm Erbarmen und umarmt ihn, kann man sagen, der Esav war ein guter Typ. Er hatte so eine Periode des großen Zorns, aber vielleicht so einen guten Typ. Sagt der Talmud, nein. Hu Esav Berisho mit Chilatova zuvor. In seiner Bösartigkeit von Anfang bis zu Ende. So auch sehen wir, die Tora betont im vierten Buch Mosche, 26. Kapitel. Hu Datan wa Aviram. Diese sind Datan und Aviram. Die werden auch betont als, das sind die bekannten Leute. Wer ist Datan und Aviram? Hu, Datan und Aviram, die gleiche wie früher. Die tauchen ein paar Mal auf, manchmal ganz offen, manchmal muss man sehen, wie die midrashische Tradition sie auch in anderen Orten zurückfindet. In anderen Worten, anonyme Leute werden identifiziert mit Datan und Aviram. Aber, sagt der Talmud, in dieser Auffassung, Henberisch an mit Chilaton Vatzofan. mit Relatant und Azophant, von Anfang bis Ende haben sie diese Identität. In andere Worte, und jetzt werden wir noch weitersehen, ist das Hu oder Hen, wenn die Torah oder die Schrift irgendwo, nicht nur in Torah, auch in Nevi'im, Ktuvim, wenn irgendwo in der Bibel das ist, er ist, betont ist, dann meint man damit, dass diese Person oder diese Personen ihre Identität bzw. Identitäten durch und durch haben. Sie sind immer schon so gewesen und bleiben so. Es gibt keine große überraschende Änderungen in ihrem Gestalt. Jetzt dürfen Sie mit Recht fragen, warum zitiere ich hier aus dem Talmud, wenn wir eigentlich Midrash lernen sollen und noch dazu nicht Midrash, also nicht lediglich Midrash, sondern Midrash zur Gestalt von Avraham. Wir haben noch ein Beispiel. Hu Hamelech Achaz. Das ist der König Achaz. Achaz ist ein sehr interessanter König. Ich werde nicht seine ganze Geschichte erzählen, aber Achaz war ein böser König in Israel. Hu Berisho von Jehuda, von den Königen von Jehuda. Hu Berisho mit Chilatova zuvor. Er war in seine Bösheit von Anfang bis Ende. Achaz ist sehr interessant, weil er uns nicht nur aus der Torah, aus dem Navi bekannt ist, sondern er ist uns auch aus der Archäologie bekannt und in eine Inschrift, die uns aus außerbiblischem Material bekannt ist, heißt er nicht Achaz, sondern Jehoachaz. Jehoachaz wie Jehoshua, Eliyahu und so fort, die Buchstaben Yod-He-Vav sind ein sogenannter Theoporifik, das heißt, sie sind ein Namensteil, der eigentlich auf den Namen Gottes hinweist. Ich war mal in Israel, das war Sommer 2008, habe ich teilgenommen an einer rabbinischen Konferenz und anschließend am Ende dieser kleinen Konferenz besuchten wir eine große Konferenz von der Organisation Zohar. Zohar ist eine Geschichte für sich. Ich möchte jetzt nicht die Organisationen beschreiben. Was mir interessant ist, ist bei dieser großen Zohar-Konferenz gab es eigentlich viele Tagungen, viele Vorträge für Erzieher und Rabbiner. Und es gab ein Plenum, wo man ein Theaterstück gesehen hat. Das Theaterstück versuchte, man kann sagen, verlorene Jugend zu thematisieren. Jugendlichen, die ohne dass ihre Eltern das direkt so merken, die Älteren sind, die schwärmen von ihren Kindern mittlerweile, die Jugendlichen lassen sich in sehr gefährlichen Dingen rein. Und das geschieht eigentlich in allen Kreisen und man wollte ausgerechnet das in hoch angesehenen religiösen Kreisen thematisieren. Das war für eine Datilumi-Publikum, also national-religiös, haben sie das Kind von einem Rabbiner, das Kind von einem Rechtsanwalt und durch diesen zwei entdeckt man eigentlich, wie Jugendlichen manchmal total ausrutschen können und erst relativ spät die Älteren es entdecken, damit ein Gespräch in Gang getrieben werden soll. Das war sehr schön, sehr interessant. Es gab einen Jungen dort, der hieß Matanya, und ein Mädchen, sie hieß Moria. Und dann haben wir auch die Frage gestellt in den Breakout-Sessions. Nachher hat man dieser Gruppe gefragt, tut ihr das nur in religiösen Kreisen thematisieren oder tut ihr auch solche Art Theaterstücken bei säkulären jüdischen Familien präsentieren? Sagen, wir treten auch in Tel Aviv auf und dann haben unsere Charakter hier, die spielen in diesem Schauspiel, andere Namen, aber wir haben dann Matan und Mor. Matanya, Gott hat gegeben, ja, Geschenk von Gott. Moria, es ist das Myrrh, das Wohlriechende von Gott, auf Berg Moria, Berg Gottes. Und bei den Säkulären lässt man einfach den Namen Gottes wegfallen. Das ist genau, was wir hier haben. Achaz ist Jehoachaz oder Achazia, ich habe vergessen, wie das dort in diesem archäologischen Tafel vorkommt, aber wichtig, er hat den Namen Gottes in seinem Namen. Der Prophet weigert, ihn so zu nennen. Er hat ihn eine Demotion gegeben, weil er derart bösartig war. Das ist Achaz. Huberisch o mit Chilatofa zuvor. Durch und durch bös. Also das funktioniert negativ. Was ist mit positiv? Sie wollen, warum lerne ich das alles, wenn wir zur Gestalt von Abraham lernen? Schauen Sie mal, was jetzt geschrieben ist. Avram hu Avraham. Dieser Vers steht nicht im Chumash, also nicht in den fünf Büchern Mosche, aber in Chroniker. Und in Chroniker wird diese Verbindung gemacht. Wir wissen vom Chumash, dass der Avram, er hieß Avram, nachher hat er den Namen Abraham bekommen. Und der Chroniker sah es als besonders wichtig zu betonen, Avram hu Avraham. Avram hu Avraham, lerne doch Chumash, geh dort lernen. Viele Geschichten der Torah werden im Chroniker nicht erwähnt. Chroniker, die erste paar Kapitel des Buch Chroniker sind Genealogielisten. Die bringen uns bis zu David. Und in Chroniker wird eigentlich alles, was nicht unbedingt wichtig ist für die Geschichte von David und Schlomo, quasi ausgelassen. Und Avram hu Avraham, das ist so später. Avram hu Avraham müsste er nicht unbedingt erzählen. Er erzählt von den Auserwählten immer, von den Erstgeborenen, von den Leuten, die die Dynastie weitergeführt haben, von den Leuten, die das Volk aufgebaut haben. Und wäre es doch genug zu sagen, einfach Avraham, Yitzchak, Jakob und dann 12 Stämme. Nicht so steht da. Steht da Avram hu Avraham. Es war wichtig für den Chroniker in seine Genealogieliste, in welche so viele Geschichten ausgelassen werden, um zu betonen Avram hu Avraham. Sagt der Talmud, Avram hu Avraham, diese gleiche Hu-Gedanke, dass Hu betont, dass seine Person durch und durch die gleiche Qualität schon längst hatte und später behält, Hu bezidko mit chilatova zuvor. Von Anfang bis Ende hat er die gleiche Zedek, ist er aufrichtig. Avraham ist ein aufrichtiger Mann, Avraham war schon längst aufrichtig. Die, die schon dabei waren, wenn wir mit unserem Shiur zur Gestalt von Avraham im Midrash angefangen haben, wissen, dass wir angefangen haben, schon in der zweiten Lektion, im zweiten Shiur, haben wir diese Geschichte, diese sehr bekannte Geschichte, die aber nicht so leicht in der Schrift anzuhängen ist, zurückzufinden ist, aber doch sehr wichtige Geschichte. Wir haben diese Geschichte erforscht, wo Avram, sein Vater hat einen Laden mit Götzen und er bekommt den Laden in Obhut für eine kurze Zeit, wenn der Vater auf eine Geschäftsreise geht und sorgt, dass alle Götzen außer ein Götz alle haut sie alle um und tut ein Beil dann in den Händen des größten Götz. Und wenn der Vater zurückkommt, fragt er, was ist hier geschehen? Sagt er, ja, die haben gekämpft, gestritten um Essen und der Große hat alle anderen umgehauen. Und der Vater sagt, ja, was für ein Scherz erzählst du hier? Sagst du, sollen doch deine Ohren hören, was du selber sagst, das ist alles Blödsinn. Avram ist schon damals große glaubende Monotheist. Und nach einer anderen Erklärung von zusätzlichen Geschichten haben wir betont, Avram noch ist auch jemand, der sich sehr um Gerechtigkeit kümmert. Um Recht und Gerechtigkeit. Das ist, was wir hier sehen.
Warum belügt schon, er dann seinen Vater?
Warum was?
Warum belügt er dann seinen
Vater? Nein, er belügt ihn nicht. Das ist eine Lehrtechnik, eine Technik, die wir im Talmud sehr oft zurückfinden. In unserem Shiur zum Midrash haben wir das sehr oft betont. Nicht jede Geschichte, die unsere Weisen erzählt haben, ist gemeint als historische Geschichte. Es ist nicht Historie, Geschichte, das gelehrt wird, sondern mittels Geschichten wird Philosophie, Religionsphilosophie vermittelt. Ja, darunter gibt es wahre Geschichten und auch fiktive Geschichten. Oder in diesem Fall, Avram erzählt seinem Vater eine fiktive Geschichte. Nicht, weil, damit er seinen Vater belügt, nicht um sich zu schützen. Er weiß selber, dass sein Vater diese Geschichte nicht glauben wird. Würde er einfach Götzen zerstören wollen, hätte er doch alle Götzen zerstören können und je nachdem flüchten oder was weiß ich. und sagen, er hat eine Geschichte erzählen können, Räuber sind gekommen oder ein Volk, das einen anderen Götz anbetet, ist gekommen und hat alles hier umgehaut. Nein, er wollte, dass der Vater selber zu dieser Schlussfolgerung kommt. Er soll selber anerkennen. Er prüft den Vater, damit der Vater die Gelegenheit hat, selber zu anerkennen, dass dieser Götzendienst ein reiner Blödsinn ist. Und die Reaktion des Vaters ist: Du hast recht, aber es ist gefährlich. Das ist eigentlich, wie wir das in der Geschichte gesehen haben. Das ist als Nebensache. Für uns wichtig ist, von dieser Geschichte sehen wir, dass unsere Weisen den Avram so interpretieren, dass wenn er bereits jung war, noch in Urkastim, er bereits ein Glaubender war. Und auf dem Weg nach Israel er bereits jemand war, der sich sehr um Gerechtigkeit kümmerte. Hu Avram, hu Avram, hu Bezitko mitrelato war zuvor. Er hat diese Gerechtigkeit, die seine von Anfang bis zu Ende. Ich glaube, jetzt haben Sie alle gesehen, warum ich gewählt habe, um so unsere beiden Lernmaterialien miteinander heute zu verbinden. Wir haben hier Megillat Esther, wir haben Purim, wir haben Avram, wir haben ein Stück Talmud, das wie Midrash aussieht, Agadeta. Ja? Noch ein bisschen weiter zu lesen. Hu Aharon, so auch wird im sechsten Kapitel des zweiten Buch Mosche werden Mosche und Aharon wieder eingeführt. Sie haben es vielleicht in manchen Reden von mir gehört, dass Mosche, als er gerettet wird als Baby, keine der Personen, die dort auftreten, einen Namen haben. Ich habe das ausführlicher in einem kurzen Shiur auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal des Rabbinats, ausgelegt. Keine hat einen Namen in dieser Geschichte. Die Mutter von Moshe heißt noch nicht Jocheved, sondern sie heißt die Mutter. Und die Schwester heißt noch nicht Miriam, sondern sie heißt die Schwester. Und die Tochter des Pharaos, entdecken wir in Chronik, hat Bitya geheißen. Und dort ist sie einfach die Tochter des Pharaos. Und der Moshe selber, nach einer rabbinischen Überlieferung, hat einen, was Vernünftiges, einen Namen, einen jüdischen Namen gehabt. Moshe soll aus dem Ägyptischen kommen oder soll mindestens von Bat Paro gegeben gewesen sein. Er hat einen anderen Namen gehabt, aber wir sehen hier noch nicht, wie er heißt in der Tora, sondern das Kind, Nar, Yeled. Erst im sechsten Kapitel bekommen wir die Genealogie von Moshe, wissen wir, wer die Familie ist. Dann entdecken wir, wer die Leute im ersten Kapitel waren, die noch nicht beim Namen genannt wurden. Im sechsten Kapitel heißt es, Hu Aaron. Das ist der Aaron, von dem wir gesprochen haben, der zusammen mit Moshe, mit dem Paro gesprochen haben. Hu Aaron und Moshe, Hen Bezitkan mit Chilatan Matzofan. Auch sie sind aufrichtig von Anfang bis Ende. Ich betone wiederum, auch hier sehen wir einen Standpunkt, der nicht der einzige rabbinische Standpunkt ist. Es gibt in all diesen Geschichten, oder in manchen dieser Geschichten mindestens, verschiedene Auffassungen in den Kommentaren, wo man sagen kann, dass die Leute genauso waren am Anfang, wie sie später waren, oder genauso blieben, wie sie am Anfang waren. So zum Beispiel gibt es eine Meinung, dass Moshe in seinem Benehmen einen großen Lapsus irgendwann hatte. Es gibt eine sehr interessante midrashische Tradition, die erwähnt wird in einer der Übersetzungen in der aramäischen Sprache, in einer der Targumen. Moshe hat eine von seinen beiden Söhnen noch nicht beschnitten gehabt. Das wird erzählt in der Tora. Ja. Aber welcher Sohn war noch nicht beschnitten? Eine Auffassung der Jüngere, er hat keine Zeit gehabt. Eine andere Auffassung ist der Ältere. Er hat den älteren Sohn mit absichtlich nicht beschnitten, weil sein Schwiegervater von ihm verlangt hatte, du willst meine Tochter heiraten, und wunderbar, ich gebe sie dir als Frau, aber dein erstgeborener Sohn sollst du dem Götzendienst widmen, dem Götzendienst einführen. Und deshalb hat er ihn nicht beschnitten. Historisch kann ich nicht sagen, was war. Ja. Entweder oder. Ich will nur betonen, auf viele von diesen Punkten gibt es unterschiedliche rabbinische Meinungen. Rabbinisch nicht meine Meinung, ja, rabbinisch von Talmud. Aber hier wird eine Meinung vertreten. Das Hu, das ist eine exegetische Meinung. Immer wenn die Schrift Hu vor dem Namen hat, heißt das, dass die Person seine Qualitäten durch und durch von Anfang bis Ende hat. Und das sehen wir auch hier im Fall von Moshe. Hu Aaron und Moshe, hen amadabrim el Paro, das ist Aaron Moshe, die zu Paro sprachen, hen bezitkan mit Relatan Vatsofan, sie sind in dieser Aufrichtigkeit von Anfang bis Ende.
Deswegen hat er gesagt, Entschuldigung, er hat mich beschnitten, weil er wollte das ergötzen, das wollte er nicht, also ich verstehe gar nichts.
Wir erkundigen uns jetzt nicht, versuchen wir jetzt nicht Chumash zu lernen. Ich wollte nur erwähnen, dass diese Meinung existiert, damit Sie sehen, dass das nicht die einzige Meinung ist. Es ist eine Meinung, die wir hier im Talmud lernen.
Da muss ich doch was gedacht haben. Er kann doch nicht sagen, dass ein Moshe...
Das ist, wenn wir mal das andere...
Ist aber sehr interessant.
Ja, aber das ist nicht für jetzt.
Moshe Rabbeinu war zu der Zeit schon unterwegs, dann ist er zurück.
Das ist bei der Strafe. Er fragt, wie kann es sein, wie können wir uns überhaupt vorstellen, dass Moshe Rabbeinu mal diesen Lapsus hatte, dass er einen Sohn ursprünglicherweise nicht beschneiden wollte. Und es gibt verschiedene Antworten. Eine Antwort kann ich jetzt, ich gebe sehr schnell, ich will jetzt das weiterlernen. Eine Antwort ist, dass das aufgezwungen wurde, das waren Bedingungen von seinem Schwiegervater, als Moshe hatte keine Wahl in dieser Hinsicht. Eine andere Möglichkeit ist, dass Moshe selber eine bestimmte Krise durchlebt hatte in jener Zeit und selber wuchs. Und eine dritte Möglichkeit ist, dass diese Geschichte uns betonen sollen, dass Moshe Rabbeinu nicht, ob die Geschichte wahr ist oder nicht übrigens, dass Moshe Rabbeinu nicht wegen seiner großen Frömmigkeit Führer des Volkes wurde, obwohl er sehr fromm war, sondern wegen seiner großen Aufrichtigkeit. Das heißt, die Geschichte versucht, uns abzulenken von der Frömmigkeit, um uns zu betonen, dass Moshe Rabbeinu von Anfang seiner Jugendzeit immer jemand war, für den die Gerechtigkeit sehr wichtig war. Und falls die Geschichte wahr ist, heißt das, dass Moshe Rabbeinu dann auch eine Evolution frommigkeitsweise hatte. Das heißt, Gott hat ihm diese Gelegenheit gegeben, weil das Volk ihn braucht. Es gibt einen Maharal, der sagt, Moshe ist quasi eine Erscheinung, etwas Neues. Was heißt, dass man die Identität der Älteren wird nicht erwähnt, um zu sagen, nicht die Älteren haben ihn gemacht, sondern von den Umständen ist Moshe gewachsen, weil das Volk ihn brauchte. Er ist der Erlöser, der kommt, weil das Volk einen Verdienst hat, nicht der eigene Verdienste. Das ist alles sehr interessant, aber wir lernen jetzt diesen Stück in Talmud. Alle anderen Dinge sind Nebensachen, die ich jetzt einfach kurz erwähnt habe. Nur kurz erwähnt haben, damit ich belegen kann, dass die Meinung hier eine von verschiedenen Meinungen ist, aber eine sehr wichtige Meinung. Ein exegetischer Standpunkt. Das Hu beim Namen heißt, dass die Person durch und durch so ist. Ob man von guten Qualitäten spricht oder schlechten. Schlechte Qualität haben wir viele Beispiele gehabt. Angefangen mit Achashverosh, aber viele andere. Gute Qualitäten haben wir bei Abraham gesehen. Jetzt wollen wir noch eine zusätzliche Qualität sehen, auch eine positive Qualität. Nämlich bei David. Und David hu hakatan, und David ist der Kleine. Das kommt aus der Geschichte, wo der Prophet Schmuel herausfinden sollte, wer der nächste König sein wird nach Saul. Und Schmuel denkt, der erstgeborene Sohn von Jishai, der zweite, der dritte, er geht doch alle. David ist der Kleine. Gut sein, das ist aus der Geschichte von David und Goliath, glaube ich. Im Jedenfalls, es wird betont, dass David der Kleine ist. Sagt, in jener Zeit war er noch nicht König. Er war, aber es steht nicht, David Hakatan, sondern David Hu Hakatan, Hu Bekatnuto. Er hält sich klein, er ist bescheiden, mit Chilato war zuvor. Von Anfang bis Ende, das ist sehr leicht auch zu belegen, dass König David im Gegenteil zu König Shaul eine bestimmte besondere Bescheidenheit hatte. Er war König. Ein König muss sich behaupten können. Aber David hatte eine besondere Bescheidenheit. So zum Beispiel, durch und durch bleibt er dem Haus Shauls treu. Im Alten Nahen Osten war es üblich, dass wenn ein König von einer neuen Dynastie auftretet, auf der Bühne der Geschichte kommt, dann hat er die ganze Familie des früheren Königs getötet, damit kein Challenger, keine kommen können soll und sagen, ich bin eigentlich der berechtigte Herausforderer, ich bin der berechtigte König und du bist ein Interloper, jemand, der einfach reingekommen ist ohne Recht. Und David, nicht nur hat er dieses Übel nicht getan, sondern er hat sich viel Mühe gegeben, um Mitglieder der Familie von Saul zu finden, ganz besonders von Jonathans Nachkommen, um sie treu zu sein. Er hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, wollte Frieden schließen mit den Leuten, hat auch sich sehr viel Mühe gegeben, um den Saul am Leben zu lassen, auch wenn er wusste, dass er selber der nächste König sein wird und der Saul ihn immer wieder bedroht, er will ihn umbringen, doch hat David immer sehr viel Respekt vor Saul und seiner Familie gehabt. David hat auch viel Respekt vor dem Prophet Gottes und anerkennt, wenn er einen Fehler macht. David hat auch er zeigt seine Bescheidenheit auch in seine Beziehung zu prominenten Leuten von anderen Parteien, die sich seiner Partei vielleicht anschließen würden, um Frieden zu schließen mit diesen Leuten. Er sucht also diesen Weg, er hat keine Angst gehabt zu kämpfen, aber er versucht eine bestimmte Einheit unter Juden mindestens herbeizubringen. Und da sieht man, David bekatnuto mit Chilatova zuvor, von Anfang bis Ende bleibt ihm diese Bescheidenheit erhalten. Geschem shebekatnuto, genau wie wenn er klein war, wenn er richtig klein war, das heißt, er war einfach ein einfacher Hirte, hiktin atzmo etzel mishe gadol mimenu b'Torah, hat er sich klein gemacht, klein gehalten, neben der mehr Torah wusste als er, kach b'malchuto, so auch als er geherrscht hat, hiktin atzmo etzel mishe gadol mimenu b'chokma, hat er sich klein gehalten, nebst Leuten, die vielleicht weiser waren als ihm, oder mindestens sehr weiser. Hamolech, dann heißt es auch Achashverosh Hamolech. Nein, bisher. Das war genug für diesen Auszug aus Megillah. Wir haben diese Gedanke, halten wir das noch beiseite, weil bald werden wir aus Megillah Talmud lernen zu Megillah. Ich will weitermachen jetzt mit der Gestalt von Avraham im Midrash und wir werden jetzt ein bisschen ein Spiegelbild haben von was wir gelernt haben hier im Talmud. Hier im Talmud haben wir ein Traktat, der Purim und der Megillah gewidmet ist. Und dort haben wir Avraham zurückgefunden, stimmt? Jetzt werden wir im Midrash lernen. Ja? Und auf Seite Kufzadi Dalit in dieser Ausgabe. Und hier werden wir sehen, wie Purim auftaucht in dieser eine Sekunde, was ist das hier verloren gegangen? Was ist hier geschehen? Ja, ich habe es hier. Und Purim auftaucht in diesem Text von Midrash Rabba. Hier habe ich das. Dalit. Wir sind jetzt im 39. Kapitel des Midrash Rabba zum ersten Buch Moshe, Bereshit Rabba. Und im Absatz 13, Ende von Absatz 13, das sehen Sie auf Seite Kuf Zadi Dalet, Ve Avraham ben Shiv'im ve Chamesh Shanim. Als Avraham den Auftrag erhielt, nach Israel zu fahren und fuhr nach Israel, dann war er 75 Jahre alt. Haben wir hier eine sehr interessante Erklärung im Midrash oder Auslegung. Hadau Dichtiv, das ist, was geschrieben ist, Vahi Omen et Hadassah hi Esther. Und er hat gesorgt für die Hadassah, das ist die Esther, seine Cousine. Kennen Sie diesen Vers? Vahi Omen et Hadassah, der Mordechai, der sorgte für seine junge Cousine. Was hat das mit Avraham zu tun? Der Midrash sagt, Avraham war 75. Das ist, was gemeint ist im Vers. Was ist hier geschehen? Was sagen Sie? Können wir eine Verbindung finden zwischen Esther und dem Alter von Avraham?
Die Zahlenwert von 75 oder was? Der Zahlenwert von 21?
Sehen wir mal. Rav Amar, Rav sagt, wie alt war die Esther an jenem Zeitpunkt? Bat 40 heita. Sie war 40 Jahre alt. Erstaunlich hohes Alter. Weil eigentlich, wenn wir die Megillah lesen, ohne diese Erklärung zu kennen, dann stellen wir uns vor, dass die Esther eine junge Dame war. Sie müsste, ich weiß was, 14, 16 sein, in so einem Alter, in welchem man in jener Region heiraten konnte. Mit 18 war sie vielleicht schon nach den dortigen Maßstaben eine alte Dame. Alte Meut. Sicher war sie, mit 25 würde das so sein. Aber sagt der Talmud, Rav sagt, nicht der Talmud, der Midrash, Rav sagt, sie war 40 Jahre alt. Schmuel legt doch etwas dazu. Schmuel sagt, Bat Shmonim Shana, sie war 80 Jahre alt.
Ullalalala. Schmuel sagt, dass Esther 80 Jahre alt war. Schmuel war viel früher als Esther.
Denn Schmuel sagt, dass die Esther 80 Jahre, an welchem Zeitpunkt? Nein! Schmuel, einer der Rabbiner des Talmuds.
Ja.
Rav und Schmuel sind zwei Leuten der ersten Generation der Amoraim. Also nach dem Abschluss der Mishnah, die nächste Generation Lehrer, die in dieser Zeit nachher aufgewachsen ist, oder in der Übergangszeit, haben wir Rav und Schmuel. Waren bedeutende Persönlichkeiten im jüdischen Babylonien. Haben da eigentlich Torah dort aufgebaut. Und der eine sagt, sie war 40 Jahre alt, als diese Geschichte anfing, wo man eine Frau gesucht hat für den Achashverosh. Ich habe hier einen Kommentar, sagt, als die Juden erlöst wurden, das ist gute 9 Jahre später, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, die erste in jener Zeit ist 40 oder 80 Jahre alt.
Mhm. Alte Dame. Mhm.
Das geht in eine Tradition übrigens, die wir im Talmud haben. Werden wir heute nicht sehen, aber ich erwähne es. Wo der Talmud sagt, die Esther, die war Jeroka, sie war blass, grünlich, so schlecht blass war sie, oder gelblich. Das meint nicht, dass sie eine Asiatin war. Was das meint ist, und wichtig, es ist nicht wichtig jetzt zu sagen, dass sie tatsächlich so war. Ja, ob unsere Weisen damit meinen, dass sie tatsächlich so hässlich ausgesehen hat oder nicht, ist jetzt nicht wichtig. Wahrscheinlich vom Text der Megillah sieht aus, dass sie eine schöne Dame war, aber der Talmud möchte betonen, so glaube ich mindestens, nicht wegen ihrer Schönheit hat Achashverosh sie auserwählt. Ja, nicht das war ihm wichtig. Er hatte eine Frau, seine Königin, die Vashti. Als der Achashverosh etwas von der Vashti erwartet hat, war sie ungehorsam, ganz öffentlich. Damit wurde seine Autorität in Frage gestellt. Und das war sehr, sehr schlimm, weil Achashverosh, erklärt auch der Talmud hier, er war sogenannte Moschel Bekippa, er war ein Weltherrscher. Er hatte das ganze medisch-persische Reich unter seinen Füßen. War ein Weltherrscher. Und er zeigt seine Macht. Die große Feste, die man gemacht hat, war, um seine Macht zu zeigen. Ja, warum hat Louis XIV. Endlos gefeiert? Weil er so viel Hunger hatte für Feier? Nein. So hat man die Adel irgendwie... was?
Bei
Laune gehalten. Ja, bei Laune gehalten. Und so auch also seine Macht gezeigt und ausgeübt. Der Achashverosh versucht, seine Macht zu zeigen. Und ausgerechnet bei so einem Fest, wo er das ganze Volk der Stadt eingeladen hat, weigert sich die Königin. Da wird doch das Lächerliche, im ganz Lächerlichste im ganzen Reich. Sucht er jetzt eine Frau, die dozil ist. Sie wird ihm keine Probleme machen. Wer ist die Esther? Die einzige junge Dame, die keine großen Dinge verlangt hat, als sie an der Reihenfolge war, um für eine Nacht mit dem König zu sein. Alle anderen, die wollten, was war eine ganze Welt. Und alles durften sie fragen, vom Harem bis zum König, zum Schlafzimmer des Königs zu kommen. Die Esther hat nichts gefragt. Das ist genau, was ihm angeht. Achashverosh war bereit, sie zu heiraten, auch wenn sie Gelbsucht hatte, Dauergelbsucht, Blas, 40 Jahre alt, 80 Jahre alt, war alles nicht aus. Solange sie eine ist, die seine Autorität nicht in Frage stellen wird. Das betonen unsere Weisen, wenn sie so eine Alte hier geben. Aber hier gibt es eine dritte Meinung, und die dritte Meinung ist sehr, sehr, sehr interessant. Rabbanan Amri, die anonyme Rabbiner, die Meinung von vielen Rabbiner ist, Bat Shivim Vachamisha. Sie war 75 Jahre alt. Sie war 75 Jahre alt. Warum? Wer war 75 Jahre alt in dieser Geschichte? Wer war 75 Jahre, als er nach Israel fuhr? Ja, Abraham. Ach, sagt man, die Esther, die war 75 Jahre. Bat Shivim Vachamisha, Rabbi Berechia b'shem Rabbanan. Rabbi Berechia sagt im Namen der Rabbanan de Taman, von den Rabbinen von dort. Dort ist, wo Rav und Shmuel ihre Karriere gemacht haben, nämlich jüdisches Babylonien, Persien. Die babylonischen Rabbiner werden ja zitiert von Rabbi Berechia. Amar hat er gesagt, Amar HaKadosh Baruch Hu Avraham. An dieser Stelle hat der Heilige gepriesen sei er dem Abraham gesagt, Ataya Zata mi Beit Avicha, du verliest dein väterliches Haus ben Shivim Vachamisha Shanim, als du 75 Jahre alt warst. So alt warst du und doch hast du diese Herausforderung akzeptiert, mein Wort gehorcht, du kamst nach Israel, dein Leben neu aufzubauen mit 75. Wir haben das schon in einem anderen Shiur erforscht, wie emotionell ergreifend das sein müsste, als Abraham mit 75 alles hinterlassen hat, sein ganzes Leben, das er aufgebaut hat. Und Gott versprach ihm aber, weil unsere Weisen sagen, wenn man umzieht und unter solchen Umständen verliert man alles. Gott sagt, du wirst noch mehr aufbauen. Du wirst gar nicht geschädigt von dieser Sache. Abraham hat gehorcht. Das war nicht selbstverständlich. Er musste sehr, sehr viel Vertrauen in Gott haben. Und sagt Gott zu ihm, du kamst mit 75? Chayecha. Ich schwöre dir. Af Goel Shanim Amid Mimcha Ye Ben Shivim Vachamisha Shanim. Auch der Erlöser, den ich von dir aufstelle, ja, der kommen wird, mit 75 Jahren, Keminyan, nach dem Zahl des Wortes, wer hat gesagt, Gematria?
Ich.
Ja? Hadassah. Weil hier omenet Hadassah, ihr hebräischer Name war Hey ist 5, Dalet ist 4, Samach ist 60 und Hey ist wiederum 5. 5 plus 4 plus 60 plus 5 ist, alle wissen, 75. Stimmt das?
Ja.
Eine Person schaut so ein bisschen unüberzeugt. Das ist 74. Aber ich muss sagen, dass Gematria nicht so eine genaue, das ist ja keine Wissenschaft. Gematria ist nicht, muss nicht 100% klappen. Ja, eins nebeneinander, 74, 75. Was wichtig hier ist, ist nicht, wie alt die Esther war. Ich sage nicht, vielleicht, ich paraphrasiere hier den Maharal in eine andere Stelle, vielleicht war sie 75 oder 80 oder 40. Ich habe nicht diesen Eindruck, wenn ich die Megillah lese, aber vielleicht. Ich glaube, unsere Weisen wollten teilweise damit betonen, dass nicht ihre Schönheit hier durchschlaggebend war. Es gab andere schöne Mädchen, vielleicht noch schöner als Esther. Es waren ihre inneren Qualitäten. Nicht einmal notwendigerweise ihre richtige Qualitäten, sondern die Achashverosh in ihr gesehen hat. Dass die Esther nicht gefragt hat, war nicht, weil sie so bescheiden war, obwohl sie sicher bescheiden war. Aber nicht, weil sie so leicht bei der Nase zu führen war. Ja. Schlussendlich in der Geschichte ist die Frauen von Achashverosh, die haben es immer zum Sagen. Eine Frau war fast sein Untergang und eine andere Frau hat ihn gerettet. Das ist die Esther. Das ist eine Geschichte für sich. Aber die Esther wird ja von ihm so interpretiert nach gewissen Maßstaben, die er sucht. Unsere Weisen wollen das betonen. Nicht die Schönheit, nicht weil sie so jung war, nicht was weiß ich, sondern weil Esther ihn gepasst hat. Und so kam ein Wunder, weil eigentlich gar nicht wusste, was für eine Person er heiratet. Hadassah erlaubt, unsere Weisen kommen und sagen uns, die Qualität von Avram, der mit 75 reist nach Israel, ist die Qualität der Erlösung. Das heißt, Avram gibt alles auf, mit seiner ganzen Hingabe, Gott bringt Erlösung. Und unsere Weisen sahen ganz besonders eine Verbindung mit der Erlösung damals. Warum mit der Erlösung damals? Warum soll der Midrasch nicht sagen, mit 75 bist du nach Israel gegangen, Chayecha, das Moshe mit 80 die Leute erlösen wird. Oder das Moshe, ich weiß, man findet irgendwo eine Gematria, der auf 75. Warum eine Verbindung ausgerechnet mit Esther und nicht mit Moshe und nicht mit Daniel und nicht mit, ich weiß was, Ezra, Nehemia? Es gibt eine ganze Menge Leute, die wir hier erwähnen könnten. Ausgerechnet Esther wird hier erwähnt. Ich habe keine definitive Antwort. Ich glaube, eine Antwort zu haben. Ich möchte gerne aber erstens hören, was Sie vorschlagen. Warum schafft der Midrash hier ausgerechnet eine Brücke, eine Verbindung, schlägt eine Brücke zwischen Avram und der Geschichte von Purim? Nun.
Ja, sie ist doch geschwiegen. Man sagt doch, sie hat den Mund gehalten.
Und?
Das heißt, sie war im Hintergrund. Was hat Vashti wirklich gemacht?
Hat das mit Avram zu tun?
Die Erlösung, und das bezieht sich auf die Erlösung.
Was hat Schweigen bei der Erlösung mit Avram zu tun? Okay, ich habe gehört. Gematria. Also, was sagen Sie? Gematria haben wir erwähnt, das hat
74.
Gestimmt. Es hat gestimmt, aber jetzt will ich hören, was denken Sie? Was hat Erlösung von Avram, also Erlösung am Purim ausgerechnet mit Avram, mehr als alle anderen Erlösungen zu tun?
Zeitenbünde. Es war eine neue Zeit.
Erlösung ist immer eine neue Zeit.
Ja, genau.
Aber also warum dann Purim? Ich glaube Folgendes. Ja, bitte?
Esther, das ist eine heidnischen Atmosphäre ausgemacht, die Abraham auch.
Weil was?
Beide waren in einer götzendienerischen Umgebung.
Das ist sehr interessant.
Ja.
Das finde ich sehr, sehr interessant als Vorschlag.
Ja.
Kola Kavod. Das finde ich sehr gut. Ich habe nicht daran gedacht. Es gibt ein Stück im Talmud, den wir vielleicht noch sehen werden in unserer zweiten Hälfte, das möglicherweise hier eine Rolle spielt. Ich bin beeindruckt. Das ist ein sehr schöner Vorschlag. Gibt es noch einen Vorschlag? Also Gematria hat eine Rolle gespielt. Das ist ein sehr guter Vorschlag. Ich habe noch einen anderen Vorschlag. Ich glaube, weil nicht in jedem Exil das ganze Volk mit Genozid bedroht wurde. In Ägypten war es Versklavung. Wir würden vielleicht unsere Identität verlieren, das ist schrecklich, aber physisch noch existieren. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels waren die Leute in Babylonien, das Volk war in einem Ort, nach der Zerstörung des zweiten Tempels, das Judentum weiterhin existierte und weiterhin floriert, so auch konnte es sich wieder stärken und formen nach der Zerstörung des ersten Tempels. Es gab verschiedene Exilen, Drohungen, wo das Volk nicht mit totaler Vernichtung bedroht wurde. Avram an dieser Stelle geht nach Israel und er wird das Volk gründen. Ein Neuanfang, um das Volk zu gründen. Sie haben gesagt, Zeitwende, ein Neuanfang. Er wird das Volk gründen. Esther ist die, die Erlösung bringt, wenn das Volk mit totaler Zerstörung bedroht ist. Darum denke ich, dass es diese Verbindung gibt. Und diese Verbindung wollen unsere Weisen hervorheben. So, das ist es zum Midrash für heute. Sie sehen, wir haben im Talmud geschaut, wir haben im Midrash geschaut. In beiden Fällen haben wir diese Brücke zwischen Avraham und Esther, Avraham und Purim gesehen. Haben Sie Fragen oder Anregungen vor, dass wir...
Warum hat Vashti eine solche Dummheit begangen? Oder ist das wirklich eine Dummheit, was sie gemacht hat?
Vashti ist nicht notwendigerweise so einfach zu verstehen. Nein, es gibt im Talmud verschiedene Gespräche, die Komplexität der Persönlichkeit Vashti erforschen. Nach einer Erklärung in Talmud war sie eigentlich in England, ja, haben wir verschiedene Königinnen gehabt, wo die Ehemänner nicht König waren, weil die Frau war die der königlichen Familie und der Mann kam von einem anderen fürstlichen Haus, ist angeheiratet. Das war auch so ein Fall, aber im Gegenteil zu moderne England oder Niederlanden oder wo gibt es noch Königinnen heute in Europa, hat man in jener Zeit nicht die Königin dann als Herrscherin gehabt, sondern ihr Mann wurde dann der König sehr oft. Und das ist genau, was geschehen ist mit Achashverosh. Aber sie hatte einen hohen Status und sie versuchte eigentlich zu zeigen, dass sie den höheren Status hat als ihren Mann und ihm seinen Status erleiht. Und deshalb hat sie sich geweigert, aber schlussendlich war der Achashverosh nicht bereit, um das so zu akzeptieren und wollte sogar über seine Quelle der Autorität siegen. Das ist eine Erklärung, es gibt auch noch andere Erklärungen, aber das ist eine andere Erklärung im Talmud. Im Talmud gibt es auch eine Erklärung, das müssen wir noch sehen, ich habe das kurz erwähnt. Die Megille fängt an mit Frauengeschichten. Es gibt sehr viel Innuendo zu sexueller Unzucht in der Megille. Und die Vashti hatte noch eine gewisse Selbstachtung und war nicht bereit, sich vor dem ganzen Volk zu prostituieren und wollte damit sogar den Achashverosh unterstützen. Weil stellen Sie sich vor, unsere Weisen leiten ab von der Geschichte, dass sie so darauf hinweist, dass der König, der ganz besoffen war, wollte, dass seine Königin nackt vor dem ganzen Volk kommt und entsprechend, wer weiß, was sie dann tun würde und wie unwürdig das am nächsten Tag in Erinnerung geblieben wäre, wenn der König aus seinem Rausch auferwacht. Jedoch ist es nicht so angekommen und hat er sie hinrichten oder sonst.
Eine Feministin. Ganz bestimmt. Ich meine, sie hat
das ist die erste Erklärung.
Sie hat für die Rechte der Frau gekämpft.
Das ist die erste Erklärung. Sie hat gesagt, sie ist die Quelle der Macht hier und nicht er. Man hat hier zwei mögliche Erklärungen. Okay.
Wir haben gesagt, die Erklärung Ruach Hashverosh, Berishon, Trilot, Tova, Zuvor.
Ja.
Es gibt eine Erklärung, ist aber ganz einfach dumm.
Das werden wir auch sehen. All das werden wir sehen. Aber jetzt machen wir Schluss. Das
scheint mir viel logischer.
Wir wollten einfach von Abraham sprechen. Purim kommt jetzt. Also, wir machen eine 2 Minuten Pause.